Ich möchte euch heute Morgen ein Doppelgleichnis vorstellen. Also ein Gleichnis, das ein und dieselbe geistliche Wahrheit mit zwei verschiedenen Bildern ausdrückt. Wir finden das im Lukas-Evangelium Kapitel 13 ab Vers 18. Lukas 13 ab Vers 18. Es geht einerseits um das Gleichnis vom Senfkorn und andererseits um das Gleichnis vom Sauerteig. Beides Gleichnisse, die hier auch aus der Alltagswelt des Neuen Testaments stammen. Wir könnten sagen, beide mehr so aus dem Gartenbau beziehungsweise aus dem Küchenbetrieb. Hier geht es dann nicht so sehr um die Landwirtschaft im engeren Sinne, sondern hier mehr um das, was so im Garten direkt ums Haus oder im Haus geschieht. Es geht hierbei um ein sogenanntes Reichsgottesgleichnis. Es gibt einige Gleichnisse im Neuen Testament, die Jesus erzählt mit der Einleitung, so ist das Reich Gottes. Und damit will er den Menschen zeigen, was ist denn typisch für den Herrschaftsbereich Gottes? Wann und wo beginnt dieses Reich Gottes, nachdem wir ja oder für das wir beten sollen, wie das ja auch im Vater unser steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also das ist das Reich Gottes. Und wir sehen dann einige dieser Gleichnisse, die in die Richtung gehen, das Reich Gottes hat schon angefangen. Das ist ja auch die Predigt Jesu. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Also das ist schon da. Da, wo Jesus anfängt zu predigen, beginnt das Reich Gottes. Es gibt dann aber auch andere Gleichnisse, die davon sprechen, dass das Reich Gottes etwas Zukünftiges ist, auf das wir warten, auf das wir hoffen. So wie auch im Vater unser ja gebetet wird, ich habe es gesagt, dein Reich komme. Das ist ja etwas, was dann gegenwärtig noch nicht so da ist. Jetzt ist die Frage, wie verbinden wir das miteinander? Und ich glaube, gerade dieses Gleichnis, was ich heute Morgen ausgesucht habe, bietet uns eine Möglichkeit zu verstehen, wie das beides zu vereinen ist. Auf der einen Seite die Aussage, das Reich Gottes ist schon da, und auf der anderen Seite, das Reich Gottes kommt erst noch. Klingt erstmal widersprüchlich. Ich glaube, an diesem Gleichnis wird uns deutlich, das passt durchaus zusammen. Ich lese den ersten Teil, das ist dann Vers 18 und 19. Hier ist wieder von Jesus die Rede, sagte nun, wem ist das Reich Gottes ähnlich? Oder womit soll ich es vergleichen? Es ist einem Senfkorn ähnlich, das ein Mensch genommen und in seinen Garten geworfen hat. Es ist gewachsen, zu einem Baum geworden und die Vögel des Himmels ruhen in seinen Zweigen. Dieses Gleichnis finden wir neben dem Lukas-Evangelium auch bei Matthäus und auch bei Markus und auch im sogenannten Thomas-Evangelium. Das ist ja kein biblisches, das ist ja ein apokryphes Evangelium aus dem 2. Jahrhundert, aber das greift diese Geschichte auch auf. Das ist für uns nicht von großem Belang, aber nebenher vielleicht interessant zu hören. Hier wird eingeleitet, die ersten Worte, er sagte nun. Dieses Nun hört sich danach an, als ob es eine Anknüpfung gibt zwischen dem, was vorher stattfindet. Also es passiert etwas und dann sagt er, und nun sage ich euch dazu. Und jetzt sollten wir hinschauen, was direkt denn vorher geschieht. Und vorher ist die Heilung einer Frau, da steht, sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Und das seit 18 Jahren und Jesus heilt sie. Also hier eine übernatürliche Heilung Gottes, und zwar eine Spontanheilung, die wird auf einen Schlag sofort gesund. Und direkt danach kommt diese Geschichte von dem Reich Gottes, das Jesus vergleicht mit dem Senfkorn. Wir müssen nachher noch die Frage stellen, welche Beziehung gibt es denn da im Detail? Aber hier, das scheint der Zusammenhang zu sein. Nach hinten, also am Ende dieses Gleichnisses, da lesen wir ab Vers 22, und er ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Hier klingt es so, als ob hier jetzt ein ganz neuer Abschnitt beginnt. Also hier scheint nicht ein direkter Bezug zu sein, was nachher kommt. Hier wird eine neue Phase des Wirkens Jesu eröffnet. Man spricht dann eben auch von der Zeit erstmal der Wirksamkeit in Galiläa und dann der Reise nach Jerusalem und dann der Leidenszeit. Und in der Reise nach Jerusalem, da begegnet er dann ja den Samaritern. Er zieht ja durch Samaria dadurch. Dann predigt er auch etwas in Judäa im Süden. Vorher ist er ja in erster Linie in Galiläa. Hier scheint also ein Bruch zu sein, sodass wir sagen können, dieses Gleichnis ist ein Abschluss seiner Predigt und seines Wirkens in Galiläa. Und dann beginnt eben dieser neue Abschnitt. Also wenn wir das deuten, sollten wir zuerst darauf schauen, was direkt vorher uns nahegebracht wird. Es scheint auch so zu sein, als ob es hier so eine gewisse pädagogische Absicht gibt. Das darauf deutet hin auch schon die Einleitung, die Jesus gibt. Uns fällt ja auf, dass Jesus hier zweimal letztendlich dieselbe Frage stellt. Wenn er sagt, ich sage euch nun, wem ist das Reich Gottes ähnlich und womit soll ich es vergleichen? Ja, da können wir sagen, spart man sich das. Das ist allerdings so, dass damals im Judentum, bei den Rabbinern war das üblich, solche Doppelungen. Und solche Doppelungen sollen einfach die Aufmerksamkeit der Zuhörer in besonderer Weise erregen. Also dass man besonders hinschaut, sich das besonders anschaut. Dieses Stilelement finden wir im Alten und Neuen Testament ja immer wieder. In dem Psalm wird manchmal ein und dieselbe Wahrheit einfach mit zwei verschiedenen Ausdrücken, Formulierungen noch einmal wiederholt. Also das hier ist jetzt eine pädagogische Absicht Jesu, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf das zu denken, was er jetzt sagen will. Also wir müssen nicht lange darüber grübeln, was der Unterschied ist von dem, was ist das Reich Gottes, wem ist das Reich Gottes ähnlich und womit soll ich es vergleichen. Das ist also hier letztendlich dasselbe, was gesagt werden soll. Der erste Vers, den habe ich gerade noch mal genannt, da fällt uns auf, dass hier sehr häufig, nämlich insgesamt in diesem Gleichnis 5-mal, Worte des Vergleichs benutzt werden. Ich hebe das hier hervor, weil bei dem Paralleltext in Markus und auch in Matthäus finden wir das nicht so häufig. Da wird das nur einmal erwähnt, also der Vergleich und dann wird die Geschichte erzählt. Hier will uns Lukas oder erzählt uns Lukas die Variante, wie Jesus hier das Gleichnis erzählt hat, vielleicht hat er das ja auch mehrfach erzählt, indem Jesus immer wieder darauf hinweist, das ist ähnlich, es ist ein Vergleich, was wir auch erwarten sollten, denn es handelt sich um ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist nicht ein lehrmäßiger Bericht, ein Unterricht, in dem genauso ist es, sondern wir müssen uns die Geschichte anhören. Sie steht uns irgendwie bildlich vor Augen. Vielleicht seid ihr alle mit dabei. Ihr seht jetzt den Menschen, der das Samenkorn nimmt und dann in den Garten hineinwirft und dann wie das aufwächst. Aber es ist eben nur ein Vergleich. Jesus will keine Auskunft geben, wie man Senfbäume pflanzt. Und deshalb so häufig der Begriff Vergleich dahin. Es gibt zwei verschiedene Worte, die hierfür benutzt werden. Einmal ist das griechische Wort Isos, was meint von derselben Größe oder gleich in der äußeren Gleichwertigkeit. Also Gleichwertigkeit, gleiche Größe. Und das andere Wort ist Homoios, das meint von derselben Art ähnlich zu sein. Ich glaube, dass die verschiedenen Worte, die hier benutzt werden, keine sehr große Bedeutung haben für die Auslegung des Textes, sondern dass das einfach stilistisch ist, dass Jesus nicht immer dasselbe Wort gewählt hat, sondern verschiedene Worte gewählt hat. Denn hier scheint nicht ein großer Unterschied zu sein für das, was Jesus dabei ausdrückt. Was hier vielleicht noch besonders auffällt, gerade bei Lukas im Vergleich zu den anderen Evangelien, ist, dass hier Jesus in der ersten Person Singular spricht, also von sich selbst spricht. Er sagt da ja, am Anfang das Gleichnis, womit soll ich es vergleichen? Das heißt, er spricht jetzt dann zu sich selbst. Das ist bei den anderen Gleichnissen, ist eben die dritte Person, hier ist es die erste. Also wir sollen noch stärker damit hineingenommen werden. Die Frage Jesu, wem ist das Reich Gottes gleich? Mit wem soll ich es vergleichen? Ist eigentlich hier eine rhetorische Frage. Auch das sollten wir deutlich sehen, denn Jesus stellt ja nicht wirklich die Frage an seine Jünger. Denn dann müssten wir die Antwort ja von seinen Jüngern erwarten oder seinen Zuhörern. Sondern eigentlich ist es mehr, er will die Aufmerksamkeit wecken, er will bei seinen Zuhörern ein Problembewusstsein wecken. Ja, wo ist das denn jetzt mit dem Reich Gottes? Und jetzt sollen sie neugierig werden und Jesus gibt dann die Antwort. Hier ist so ein pädagogisches Mittel Jesu dahinter, was wir zum Teil heute auch anwenden können. Am besten hören Menschen zu, wenn du eine Frage beantwortest, die sie selbst haben. Wenn du jetzt einfach anfängst zu sagen, ich erzähle euch mal, wem das Reich Gottes gleich ist. Das ist gut. Aber noch besser ist es, wenn die Leute von sich selbst aus die Frage haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt, wenn ihr mit Menschen über den Glauben sprecht. Wenn ihr jetzt irgendjemanden überrascht und sagt, also ich will dir mal erzählen, wie es mit dem Glauben ist. Meistens schauen die euch komisch an und denken, was will der denn, was soll das denn, hat mir doch gar nichts zu tun. Hingegen, wenn du den anderen dazu bringst, dass er selbst die Frage stellt, ja gibt es denn überhaupt einen Gott? Oder stimmt das mit Jesus? Oder was steht in der Bibel? Ja, dann hast du schon viel bessere Ausgangsvoraussetzungen. Und so will Jesus durch diese Fragen das so wecken. Er will sie neugierig machen, dass sie sich selbst fragen, ja, tatsächlich, wir warten auf das Reich Gottes, ja, wie ist das denn eigentlich? Und dann kommt die Antwort. Also hier eine Einleitung, eine rhetorische Frage, die Neugierde bei den Zuhörern wecken soll. Und dann gibt Jesus die Antwort. Denn der Einzige, der die Antwort geben kann, ist ja Jesus. Also wenn er die Frage stellt, wem ist das Reich Gottes gleich? Nicht? Also wer, womit kann ich es vergleichen? Er ist derjenige, der die Antwort gibt, denn er ist ja Gott. Er ist ja der Sohn Gottes. Er ist, der das Reich Gottes predigt und verkündigt. Es gibt hier bei dem Reich Gottes in dem Lukas-Evangelium so einen Dualismus. Ich habe das auch schon mehrfach erwähnt an den letzten Bibelarbeiten, die wir gehabt haben. Und zwar so ein Dualismus zwischen Reich Gottes und Reich der Welt. Das ist uns ja auch klar. Auch hier sind ja zwei Regionen voneinander abgetrennt. Hier gibt es nämlich einmal die Umwelt, in der die Menschen leben, auch dieser Mensch, der das pflanzt. Und dann gibt es hinterher diesen Baum. Und der bietet so eine Art eigenes Lebenssystem. Das wird ja dahinter noch ausgedrückt, die Vögel des Himmels. Manche griechischen Übersetzungen reden auch von allen Vögeln des Himmels, die wohnen dann darunter. Also hier ist schon jetzt ein großer neuer Raum, der Stück für Stück wächst und eröffnet wird und dann diesen Vögeln ihren Lebensraum bietet. Ein Dualismus, und der Dualismus in dem Lukas-Evangelium ist, hier ist der Herrschaftsbereich des Teufels, der uns im Epheserbrief genannt wird als der Herr dieser Welt, und da ist der Herrschaftsbereich Gottes, und die haben erstmal nichts miteinander zu tun. Und zu Beginn unserer Geschichte, wenn wir das jetzt identifizieren wollen, ist, erst einmal ist da nur dieser Herrschaftsbereich, in dem die Menschen so ohne Gott leben, das Normale, die normale Welt. Und dann entsteht eben darin das Neue, dieser Lebensraum des Baumes, der da wächst. Also das Reich Gottes, was hier genannt wird, wir wollen es ja nachher auch noch deuten, da ließen sich zumindest zwei Deutungen sind da naheliegend. Das eine ist, dass Jesus hier von etwas Endzeitlichem spricht. Also das heißt, am Ende der Zeiten, da wird Gott sein Reich aufrichten. Jetzt bin ich schon ein bisschen bei der Deutung. Das ist dann auch eine Parallele zu dem Gleichnis, was wir gerade vorhin angeschaut haben. Das wäre dann auch eine Parallele zu den Endzeitreden Jesu, zu der Offenbarung. Dann können wir sagen, das Reich Gottes ist möglicherweise identifiziert mit dem tausendjährigen Reich. Da, wo Jesus auf Erden regieren wird und sein Reich aufrichten wird. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich das nicht so sehr auf politische, innerweltliche Ereignisse bezieht, sondern dass sich das mehr auf das unsichtbare Reich Gottes bezieht. Das heißt, das unsichtbare Reich Gottes im Leben des einzelnen Menschen, aber auch in dieser Welt. Also das Reich Gottes nicht als Organisation, als Staatsform, als politisches Ereignis, sondern das Reich Gottes als der Raum in der Welt, in dem Gott geistlich übernatürlich wirkt. Und dann könnten wir das identifizieren mit den Menschen, die zum Leib Jesu gehören, die Menschen, die gläubig geworden sind, da, wo Gott Menschen innerlich verändert. Also nicht mit Organisationen, Kirchengebäuden, politischen Entscheidungen und sowas, sondern dieses mehr Geistliche. Beides wäre möglich, das sagt uns der Text nicht ganz deutlich, auf welche der beiden Deutungen Jesus hier abhebt. Vielleicht sind auch beide damit gemeint. Es kann ja durchaus sein, dass das eine wie das andere gemeint ist dabei. Denn für die Herrschaft Gottes, die am Ende stattfinden wird, braucht es ja eine Vorbereitung. Und an dieser Vorbereitung tragen wir mit bei dazu, wenn wir in unserem Leben das Reich Gottes verwirklichen. Nun, dann kommt Vers 19. Es ist einem Senfkorn ähnlich, das ein Mensch genommen und in seinen Garten geworfen hat. Es ist gewachsen, zu einem Baum geworden und die Vögel des Himmels ruhen in seinen Zweigen. Das, was hiermit gemeint ist, also wenn hier von Senf die Rede ist, die meisten Ausleger sagen, das ist Sinapis nigra. Sagt euch vielleicht nicht sehr viel, nicht? Aber das ist jedenfalls die in Israel am weitest verbreitete Senfsorte. Also wenn ihr in eurer Senfmühle oder so etwas so kleine gelbe Körner habt, die wir auch als Senfkörner gemeinhin bezeichnen, die sind noch riesengroß gegen den Senf, der hier gemeint ist. Dieser in Israel wachsende Senf, der ist so groß wie, also es ist schwarz erstmal, ist aus Nigra und ist dann wie Staubkorn tatsächlich. Also wenn du dir auf, da kannst du auf einem Finger hier zig haben, sind wirklich wie kleine Staubkörner und daraus wächst dann eine Senfpflanze. Also das ist noch ein anderer Senf als den wir hier gemeinhin benutzen. Das ist durchaus möglich, allerdings ist es so, dass diese Senfpflanze lediglich 1,20 Meter bis maximal 2,50 Meter groß wird. Und wenn dann hier im Gleichnis die Rede ist von einem Baum, in dem die Vögel des Himmels nisten, klingt das ein bisschen komisch. Also 2,50 Meter ist ja nun noch kein so riesiger Baum. Und das Gleichnis soll uns ja vor Augen führen, da ist was ganz Kleines, vollkommen Unscheinbares, keiner Beachtetes. Und aus dem wächst etwas Riesengroßes heraus. Und dieses Riesengroße dient als Heimat für eine ganze Menge Tiere, nämlich diese Vögel. Wir kommen nachher noch drauf, was die wohl bedeuten können. Und deshalb gibt es dann einige, die weisen darauf hin, dass dieses, wenn da vom großen Baum die Rede steht, es gibt sogar manche alte Manuskripte, die sprechen davon, diese Vögel, die nisten da, die errichten ihr Nest darin, Also nicht nur das Ruhen, sagen ja einige, oder Wohnen, also das heißt, die sind dauerhaft da. Das ist nicht nur ein kurzer Besuch, den sie dort haben. Das heißt, das muss eigentlich ein großer Baum sein. Es ist nämlich auch möglich, dass das Salvadora persica ist. Das ist ein Senf, der zwar seltener vorkommt, aber der kann richtig zum großen Baum werden. Also letztendlich ist es uns ja auch egal. Wir müssen ja nicht Botaniker werden und jetzt diese Pflanzen ansetzen. Es ist einfach bloß insofern interessant, dass uns da noch deutlicher wird, was Jesus ausdrücken will. Er will nämlich sagen, sozusagen das Kleinste, der kleinste Samen, der euch bekannt ist, der kann hinterher, wenn er sich richtig entwickelt, zu etwas Riesengroßen werden. Also der Vergleich, den Jesus darin hat, ist etwas Kleines, was wie von selbst, ohne dass wir viel dazu beitragen können, riesengroß wird und eine große Bedeutung hat. Wenn wir diesen Grundgedanken einmal aufgreifen auf das Reich Gottes und das im Zusammenhang sehen mit der Heilung, die Jesus vorher angefangen hat, dann wäre hier naheliegend, dass er sagen will, hier vor euren Augen, das, was da geschieht, das ist dieser kleine Same. Da, wo diese Frau gesund geworden ist, da, wo ich Macht über Dämonen habe, da ist dieser kleine Same des Reiches Gottes. Da hat das Reich Gottes schon angefangen. Und jetzt fängt es an, sich zu entwickeln. Und es wächst und es wächst und es wächst. Und das kommt nicht von euch aus, sondern ihr seid nur mit dabei. Wir können jetzt die Frage stellen, müssen wir nachher auch noch deuten, wo denn da die Christen sind. Sind sie das Samenkorn oder nicht? Wahrscheinlich nicht, denn er sagt ja, das Reich Gottes ist wie das Samenkorn. Also das heißt, der Baum ist das Reich Gottes. Das sind nicht wir. Aber dieses Reich Gottes beginnt, dieser Herrschaftsbereich Gottes beginnt, er drückt sich aus darin, dass Jesus über Krankheiten befehlen kann, dass Jesus über Dämonen befehlen kann. Und jetzt sagt er, auch wenn das noch unscheinbar ist. Und damals schien das, was Jesus gesagt hat und getan hat, ja politisch unbedeutend. Das ärgert ja manche Leute heute auch, dass nicht massenhaft Historiker der damaligen Zeit von Jesus geschrieben haben. Warum? Weil die meisten haben gesagt, Jesus ist so unwichtig, da gibt es Kaiser und Könige und Prokuratoren und was weiß ich, die sind doch wichtig. Ja, die sind heute lange tot und lange vergessen, Jesus nicht. Ja, warum? Weil nämlich das Reich Gottes in der Zwischenzeit gewachsen ist. Aus diesem kleinen Senfkorn immer größer, scheinbar sind wir noch nicht am Ende, denn noch ist das Reich Gottes ja nicht überall flächendeckend, aber es wächst und es wächst und es nimmt zu. Und das soll uns hier zum Ausdruck gebracht werden. Nach den rabbinischen Quellen, die wir kennen aus der Zeit Jesu, hat man Senf in erster Linie auf dem Feld angebaut, also plantagenmäßig. Jesus erwähnt hier allerdings, dass ein Mensch, der nicht näher beschrieben wird, es in seinen Garten geworfen hat. Dadurch soll auch so ein bisschen zum Ausdruck gebracht werden, das sieht für einen Außenstehenden rein zufällig aus. Stellt euch mal vor, da ist einer im Garten, der nimmt so ein Staubkorn und dann wirft er das dahin, da siehst du nicht mal, dass der irgendwas gepflanzt hat. Der hat kein Loch in die Erde gebohrt, hat das nicht ausführlich gemacht. Jetzt aber die Frage, warum nimmt Jesus dann nicht das Beispiel irgendwo auf dem Feld? Das wäre ja das Gewöhnliche damals. Ich habe den Eindruck, weil er auf der einen Seite will er die Kleinheit betonen, auf der anderen Seite wäre ja jetzt die Frage in dem Gleichnis, wer ist denn möglicherweise dieser Mensch? Nun, wenn der Baum das Reich Gottes ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, wer pflanzt denn das Reich Gottes? Und die Antwort ist sehr wahrscheinlich, na, Menschen können das nicht, ja, das muss ja irgendwie Gott sein. Also hier scheinbar, Gott initiiert dieses Samenkorn, er pflanzt das in diese Welt hinein. Und dann habe ich den Eindruck, sollte durch den Garten hervorgehoben werden, das untersteht der besonderen Hege und Pflege Gottes. Denn im Allgemeinen ist es so, wenn ihr das so macht wie ich, dass auf einem Feld, ja, da fährt der Bauer 2-3 Mal drüber, da wird einmal gepflügt, dann wird einmal gesät, dann wird einmal gespritzt, dann wird einmal geerntet. Hingegen im Garten, normalerweise widmen wir dem eine besondere Aufmerksamkeit. Also wenn es euch so geht wie mir. Bei mir ist fast so, jeden Morgen, wo ich aus dem Haus gehe, schaue ich mal an, oh, wie blühen da die Rosen. Oder jetzt im Morgen haben wir die Zucchinis, da schaue ich, oh, wieder eine gewachsen und so. Und das würde ein Bauer auf seinem Kornfeld nicht tun. Der käme ja zu nichts anderem. Nicht? Wenn er jeden Tag darüber gehen würde und, oh, hier ist noch ein Halm und da noch etwas. Also der Garten, das ist mehr so die direkte Lebensumwelt. Mit Garten erinnern wir uns auch daran, der Garten ist der ursprüngliche Lebensraum des Menschen. Erinnert euch, wo sind die ersten Menschen gewesen? Im Garten Eden. Wo wird einmal, wie wird das Paradies sein? Da wird wieder geschrieben, das ist wieder wie im Garten Eden. Wenn ihr die Offenbarung lest, da ist da wieder der Baum des Lebens, der da wächst. Da sind auch wieder Bäume, da sind Tiere. Und viele von uns merken ja auch, sie fühlen sich wohl in der Natur. Die meisten Menschen sind nicht darauf ausgerichtet, nur in Betonumgebung zu wohnen, sondern das irgendwie, das wirkt belebend. Wahrscheinlich deshalb, weil Gott uns ursprünglich für dieses Gartenleben geschaffen hat. Nur natürlich ein Garten, in dem dann auch nicht massenhaft Unkräuter wuchern und irgendwas schief geht, das ist ja alles der Sündenfall. Jetzt stellt euch vor, ein Garten, der optimal ist. Da sind keine Blattläuse, die eure Rosen auffressen, da sind keine Schnecken, die meine Zucchinis auffressen und so, sondern das wächst alles perfekt. Das wäre ja super, das wäre toll, nicht? Und der Regen kommt nur als Erfrischung, nicht als Unwetter und so. Also ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen ist, was Jesus mit hineinnimmt. Für die Juden der damaligen Zeit war Garten so eine Art, das ist der optimale Lebensraum. Und wenn wir jetzt denken, das ist der optimale Lebensraum, den Gott geschaffen hat, in dem wir sind, und da pflanzt Gott etwas Neues hinein. Und dieses Neues entwickelt sich langsam und dominiert dann schließlich diesen Garten, sodass das zum Wohnort der Tiere wird, die da im Garten auch ansässig sind. Also dieses Kleine, was dabei groß wird. Übrigens diese Idee, dass auch das Paradies in der Zukunft als Garten Eden vorgestellt wird, finden wir schon im Alten Testament, so in Hesekiel 31, Vers 8 und Vers 9. Im Neuen Testament dann ja ebenfalls an einigen Stellen. Genau. Das ist eine gute Ergänzung dafür. Das heißt, auch für das Gleichnis passt es viel besser, wenn man das im Garten tut, weil da macht man nicht eine ganze Plantage, sonst würde das Gleichnis Jesu ganz anders aussehen. Dann würde er nur sagen, also das Reich Gottes ist wie 100 Senfbäume. Und dann fragen wir uns, ja, was meint er denn damit? Vielleicht die Konfession, die Baptisten, die Mennoniten, die Methodisten und so. Nein, nein, das ist ja hier alles nicht mit gemeint, sondern hier erstmal der Baum ist einer. Das, was dann unterschiedlich ist, das sind die Vögel, die dann kommen. Also die kommen ja gleich, aber der Baum ist einer. Und beim Baum müssen wir auch daran denken, auch Israel wird ja häufig als Baum bezeichnet. Also gerade die Geschichte zum Baum, Israel wird ja häufig als Feigenbaum oder manchmal auch als Ölbaum bezeichnet. Oder wir haben das in Hesekiel 31, da wird Israel als Zeder bezeichnet. Und eine Zeder ist ja ein riesengroßer Baum. Und die Juden haben ja auch erwartet, jetzt tut Gott was ganz Glorioses durch Jesus, dass plötzlich ein irdisches Reich aufgerichtet wird und das passiert hier gerade nicht. Und hier antwortet Jesus drauf, das Reich Gottes ist schon da. Aber nicht, wie ihr es erwartet, als riesengroße Zeder, was weiß ich, 100 Meter hoch, sondern erstmal als kleines Senfkorn. Aber verachtet das nicht, das fängt jetzt schon an und jetzt ist noch nicht der Endpunkt erreicht, sondern das, was ihr hier erlebt mit mir, ist nur der Anfang des Reiches Gottes. Nun, ich habe mehrfach auf die Vögel zu sprechen gekommen. Jetzt könnten wir alles Mögliche wild interpretieren. Allerdings ist es so, dass im Alten Testament und insbesondere auch bei der Auslegung der Rabbinen, da werden Vögel häufig als Symbol genommen für die Völker, also für die Heiden. Und wahrscheinlich bezieht sich Jesus auch hier darauf. Also das heißt, der Baum ist das Reich Gottes und in diesem Reich Gottes, da nisten plötzlich alle Vögel des Himmels. Was bedeutet das? Das bedeutet, dieses Reich Gottes, was jetzt ausgebreitet wird, ist nicht nur für Israel da, sondern auch als Wohnplatz, als Heimstätte der Heiden. Also deshalb diese Vögel. Und wenn das stimmt, dann wäre das ein Hinweis, den Jesus hier schon andeutet. Berufen sind nicht nur die Juden, sondern berufen sind Menschen aus allen Völkern. Später im Neuen Testament wird uns das ja immer wieder vor Augen geführt. Wir wissen auch, vor dem Thron Gottes, da stehen dann aus allen Völkern sind da Menschen. In Matthäus 24 sagt Jesus, dass eben das Evangelium in allen Völkern gepredigt wird, bevor er wiederkommt. Da finden wir auch solche Hinweise. Aber hier mit den vielen Vögeln, die da sind, Hinweis auf die Heiden, die zum Reich Gottes gehören werden. Und in einer gewissen Weise ist dieses Gleichnis dann ja, hat einen Bezug zu dem, was vorher kommt. Ich habe es erwähnt, gerade im Kapitel 13. Aber wenn ich noch weiter zurückgehe, schon Kapitel 11, dann geht es darum, dass Jesus erst einmal darüber spricht, welche Verpflichtungen wir im Hinblick auf Gott haben. Er grenzt sich ab gegenüber den Angriffen der Pharisäer und gegen ihre Heuchelei. Er unterstreicht dann das christliche Bekenntnis zu dem anderen Menschen. So in Kapitel 12, ab Vers 1, also wir sollen bekennen nach außen, wir sollen keine Habgier haben, also wie gehen wir mit Mitmenschen um? Dann weist er darauf hin, dass wir uns für die unsichtbare Welt Gottes entscheiden sollen und dass die schon jetzt beginnt, Kapitel 12, ab Vers 35. Dann redet er davon, dass das Reich nachdem die Menschen suchen, dass sie sich dem hingeben müssen, Kapitel 12, Vers 13 bis 21, dann Kapitel 12, Vers 36, dass der Herr bald kommt, sich möglicherweise verspätet, dann 12, 45 wird aber betont, er kommt ganz gewiss, und dann werden ab Kapitel 12, Vers 35 Zeichen erwähnt, die dann entziffert und verstanden werden müssen, wann das Reich denn kommt. Und am Ende des Kapitels 12, da wird dann die Aufforderung, wir sollen Buße tun und uns auf das Reich Gottes vorbereiten. Also das heißt, schon die zwei Kapitel vorher sind eigentlich eine Hinleitung zu diesem Gleichnis, wo dann noch ergänzt wird, wie das Reich Gottes ist. Also erst die Aufforderung, richtet euch nicht zu gut hier irdisch ein, denkt schon an die Mitmenschen, erwartet das Wiederkommen Jesu, auch wenn das im Moment noch nicht sichtbar ist, er kommt gewiss. Und dann kommt eben dieses Gleichnis, dazwischen ist dann ja noch diese Heilung der Frau, wo uns dann, oder den Menschen damals und uns als Lesern heute, vor Augen geführt wird, hier ist schon ein Teil des Herrschaftsbereiches Gottes gegenwärtig. Ja, wenn wir jetzt die Vielfalt der Vögel sehen, also hier werden ja mehrere verschiedene Vögel mit erwähnt, dann ist die Frage, wie können wir das am besten interpretieren, wie können wir das am besten verstehen. Ich habe den Eindruck, dass uns da betont werden soll, die Vielfalt, die in dem Reich Gottes Platz hat. Also das heißt, wir alle beispielsweise hier gehören, wenn wir gläubige Christen sind, zum Reich Gottes. Weil wir sind da hineingeboren, wir sind Kinder Gottes geworden, wir gehören zu ihm. Aber das, was wir auch sehen werden in unserem Alltag, ist, dass wir alle sehr unterschiedlich und vielfältig sind. Und dass es hier in dem Reich Gottes nicht eine Uniformität geben muss. Also in der Gemeinde ja sowieso nicht, das lesen wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, wo dann steht, jeder hat vom Geist Gottes verschiedene Gaben gegeben und die sollen sich ergänzen und die sollen beigetragen werden, damit es in der Gemeinde gut gelingt. Aber selbst in der außerhalb der Gemeinde gibt es ja eine Vielzahl von Glaubensbekenntnissen von kleineren und größeren Kirchen, die vielleicht sogar aus falschen Motiven entstanden sind, aber die heute ein Stück der Realität des Reiches Gottes widerspiegeln. Und dass wir diese Vielfalt nicht in erster Linie als Konkurrenz ansehen, insofern unsere Gemeinde ist allein das Reich Gottes. Unsere Mennoniten, Methodisten, Pfingst oder sonst was Gemeinde ist allein das Reich Gottes. Sondern zu sehen, wir sind lediglich die Vögel darin. Wir sind die Vielfalt, die Gott dann duldet, zulässt. Vielleicht ist ja nicht mal alles in Ordnung dabei. Wir sollen uns schon damit beschäftigen, aber wir sind nicht allein das Reich Gottes. Weder unsere Gemeinde, noch wir als Einzelpersonen. Wir könnten auch das deuten, dass in dem Reich Gottes ein Platz ist für eine Vielfalt von Erfahrungen. Verschiedene Wege, Gott kennenzulernen. Vielleicht auch verschiedene Wege, Christ zu werden. Gerade in Erweckungszeiten wie im Pietismus, da gab es einen gewissen Bekehrungsschematismus. Da hatte dann August Hermann Franke, den ich sehr schätze, der hatte dann gesagt, also eine richtige Bekehrung, die muss genau so und so ablaufen. Zum Beispiel sagte er, das muss eine Minutenbekehrung sein, weil er sie selbst so erlebt hat. Also Minutenbekehrung heißt, jetzt bin ich noch Zweifler und eine Minute später, jetzt bin ich gläubiger Christ und alles ist klar. Und manche Leute erleben das so. Aber er meinte, jede echte Bekehrung müsste so ablaufen. Er meinte auch, jede echte Bekehrung müsste unter Weinen geschehen. Weil man ja jetzt Reue zeigt über seine Sünde, die total erkennt und die bereut. Und wer nicht richtig weint dabei, der hat seine Sünde nicht erkannt, der hat sie nicht bereut, ist kein richtiger Christ. Ich meine, ist ja schon was Wahres dran, dass man richtige Reue zeigen soll. Nur was er halt nicht berücksichtigt, dass es tatsächlich eine Vielfalt von Menschen gibt. Und dass Gott Menschen unterschiedlich zu sich ruft. Wenn wir hier austauschen würden, wie ihr zu Gott gekommen seid, würde das wahrscheinlich auch unterschiedlich aussehen. Und ich erinnere mich daran, als ich gläubig geworden bin, habe ich eben erwartet, jetzt müssen genau das so und so passieren, wie ich das von anderen gehört habe. Und dann war es bei mir eben nicht so. Aber es muss auch nicht so sein. Das, was wir sehen hier, nicht Uniformität, sondern in dem Reich Gottes eine gewisse Vielfalt. Die hat natürlich schon Grenzen, das ist ja klar. Aber die Grenzen setzen jetzt nicht die Vögel, sondern die Grenzen setzt der Baum. Und der Baum, woher kommt der? Der kommt eben von Gott. Und die Vögel, naja, das sind dann halt wir, die darunter sind. Also Vielfalt von Erfahrungen mit den Grenzen, die Gott gibt. Auch eine Vielfalt von Möglichkeiten, Gott anzubeten, Gott zu verehren darin. Eine Vielfalt von Menschen. Arme und Reiche, Schöne und Hässliche, Kluge und Dumme. Könnt ihr euch jeweils aussuchen, zu welchen ihr euch zählen wollt. Nicht? Aber einfach eine Vielfalt dabei. Auch da müssen wir nicht gleich sein. Also ich glaube, dass das etwas ist, was hier mit drin steckt. Nun lass uns zum zweiten Teil des Gleichnisses kommen, und das ist das mit dem Sauerteig. Eigentlich nur ein Vers, nein, zwei. Und wieder sagte er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Diesen Vers werde ich jetzt nicht auslegen, weil hier ist nur das dritte Mal wiederholt, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Wieder eine Einleitung und jetzt kommt die Erklärung, das ist das eigentliche Gleichnis. Es ist einem Sauerteig ähnlich, den eine Frau genommen und in drei Maß Mehl verborgen hat, bis dass er ganz durchsäuert war. Soweit. Und hier möchte ich euch erstmal wieder ein bisschen mit hineinnehmen in die Küche. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt. Wenn ihr Brot backt, dann wird das normalerweise klassisch entweder durch Hefe getan oder durch Sauerteig. Hefe ist so ein mikroskopisch kleiner Pilz, der sich durch Sprossung vermehrt und dann eben aufbläht dabei. Sauerteig, der fermentiert etwas, auch durch die Luft, durchsetzt das Ganze dann. Der Effekt ist der gleiche, nämlich es entstehen Gasblasen, dadurch wird das Ganze luftiger. Das Brot ist hinterher nicht so kompakt oder der Kuchen, den ihr habt. Heute würde vielleicht Jesus dann das Gleichnis vom, was weiß ich, vom Backpulver erzählen oder so etwas. Ne? Das nimmt man ja heute manchmal. Aber damals eben diese Naturprodukte dafür. Normalerweise damals hatte man das Brot mit Sauerteig gebacken. Also das ist ja auch so, wenn man dann einmal so einen durchsäuerten Teig hat, dann muss man nur ein kleines Stückchen vom Teig aufbehalten. Und das nächste Mal, wenn man wieder backen will, dann tut man dieses kleine in den, das neue Mehl hinein, tut ein bisschen Wasser dazu und in kurzer Zeit wird das alles durchsäuert, bläht sich auf, dann kannst du in den Ofen kommen, vorher nimmst du wieder ein kleines Teil weg. Das heißt, du hast immer fortwährend deinen Sauerteig, den du gebrauchen kannst. Allerdings müssen wir sehen, also das ist jetzt erstmal das Küchentechnische, dafür braucht man das. Und hier wieder, der Hintergrund ist ja auch derselbe, nämlich etwas Kleines hat eine große Wirkung. Etwas Kleines hat einen großen Einfluss. So wie bei dem kleinen Korn, das hinterher für alle Vögel des Himmels, also für die ganzen Heiden, eine Heimatstätte bietet. So hier das kleine bisschen Sauerteig. Erzählt Jesus ja gerade ein Beispiel, wo man nicht nur die normale Küchenmenge als Brot backt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir backen zu Hause auch selbst Brot, aber das normalerweise eher in der Größenordnung wie 1 Kilo oder 2 Kilo. Nicht? Und das, was hier gemacht wird, hier ist genauso wie das ganz Kleine und das ganz Große. Also hier nach Luther-Übersetzung wird ja von einem halben Zentner Mehl gesprochen. Wenn wir das jetzt mal umrechnen, also das eigentliche Wort, was da steht, ist eben nicht Zentner, sondern Maß. Und das Maß dort im Jüdischen, das waren etwa 13 Liter, in Mehl gemessen etwa 8 Kilo. Wenn wir dann 13 mal 3 rechnen, dann wären wir da bei 39 Liter und 8 mal 3, 24, rund 25 Kilo. Na, und wer sich noch mit Zentnern auskennt, der weiß, ein Zentner ist 50 Kilo. Also wenn hier steht, ein halber Zentner, glaube ich, ist das, nicht? Ja, ein halben Zentner, also 25 Kilo Mehl. Und da merkt ihr, das ist schon eine größere Menge. Normalerweise für das Brotbacken der kleinen Familie benutzt man das nicht. Aber Jesu Absicht ist ja auch gerade zu zeigen, was ganz Kleines, riesige Auswirkungen. Also das genügte damals normalerweise für ein Festmahl von etwa 100 Personen. Könnt ihr jetzt auch mal umrechnen, nicht 40 Kilo, bei 100 Personen, dann hat jeder, wie viel davon, hat jeder 400 Gramm Brot. Und die essen ja nicht nur Brot, sondern auch noch andere Sachen dabei. Ne? Also das heißt, das genügt schon für eine ganze Menge Leute. Also hier vor Augen geführt, wie was ganz Kleines und was ganz Großes kommt dabei heraus. Diese Masse, die geht auf. Übrigens da, wo steht dann verborgen, also die Frau verbirgt den Sauerteig in dem Mehl, das Wort Krypto, was da erwähnt wird, das heißt so viel wie verstecken. Also das bedeutet so viel wie, das Reich Gottes wirkt im Geheimen. Jetzt könntest du dir den Mehltrog überlegen, da hast du jetzt deine 25 Kilo Mehl, schon ein ganz schöner Haufen, und da drin ist so ein kleines bisschen Sauerteig. Wenn du das darin verbirgst, was sieht denn der Außenstehende davon? Der sieht nichts, das sieht aus wie ein Haufen Mehl. Und genauso soll hier Jesus sagen, so ist auch das Reich Gottes, das fällt nicht auf. Da verändert sich etwas im Leben des Einzelnen, da verändert sich etwas in der Welt. Aber von außen gesehen merkt man das erstmal nicht, denkt aber daran, trotzdem ist die Veränderung da. Und genauso kann es bei uns ja auch manchmal gehen, dann seht ihr jemanden, der ist gläubig geworden und äußerlich sieht er erstmal noch genauso gleich aus. Die Frisur ist noch ähnlich, die Gesichtszüge sind ähnlich und trotzdem, da ist innerlich etwas neu geworden. Genauso in der Welt, in der wir leben. Da können wir auf der einen Seite sagen, die Menschen sind doch immer noch so egoistisch wie vor 2000 Jahren. Ja, aber auf der anderen Seite sehen wir verborgen, im Geheimen, nicht in der großen Presse, nicht an der großen Öffentlichkeit, sehen wir echte Veränderung, die da ist, wenn wir genau hinschauen wollen. Also das ist das, was hier im Hintergrund steht dafür. Was ich hier allerdings auch noch erwähnen will, ist, dass Sauerteig im Normalfall für die Juden als etwas Negatives gilt. Nicht beim Backen, aber in puncto von Reinigkeit, Sauberkeit, Heiligkeit. Nur so können wir ja auch verstehen, dass zum Beispiel beim Passamahl wurde verboten, Brot, was mit Sauerteig gebacken ist, zu essen. Sondern vor dem Passa musste das ganze Haus gesäubert werden, das ist bis heute bei Juden noch so. Alles, der letzte Krümel Sauerteig muss beseitigt werden, weil Sauerteig da als etwas Unreines galt. Und das ist ja auch das Passamahl, das Fest der ungesäuerten Brote, der Matzen. Nicht? Also das muss man, da isst man dann Brot, was nur durch Mehl und Wasser, und dann so macht man es auch ganz dünn, sonst kann man es ja nicht essen. Und dann wird das da verspeist. Warum wird das als negativ angesehen? Einfach deshalb, weil man ging davon aus, der Sauerteig verändert die Substanz und das ist nicht etwas Gutes. Reinheitsgebote im Alten Testament gehen auch davon rein. Hier die Milch, da das Fleisch, hier das, da das. Und der Sauerteig, der macht irgendwie so, der verändert die Substanz von dem, wo man das hineingibt. Ich glaube, dass Jesus dieses Beispiel vom Sauerteig bewusst gewählt hat, um die Menschen ein bisschen herauszufordern, zu provozieren. Jesus benutzt das, was die Juden in erster Linie als etwas Unreines ansahen, außer natürlich zum Alltagsessen, als Zeichen für das Wirken Gottes im Leben der Welt und der Menschen. Er will sie zum Zuhören bringen. Warum? Weil ja viele seiner Zuhörer nämlich genau das, was er predigt, auch als etwas Negatives ansehen. Das ist ja der Irrlehrer, das ist ja, was man Jesus hinterher vorwirft, der Gotteslästerer. Und zu sagen, naja, ihr seht das vielleicht als das Negative an, ist es aber genau das, was Gott benutzt. Und zwar, um hinterher alles zu verändern, in dem wir leben. Also, dass er hier dieses Bild aufgreift, um sie zu provozieren, um sie an dieser Stelle herauszufordern. Das könnte ich mir vorstellen, so dieses Herausfordernde. Ja, was können wir nun daraus schließen? Zum einen, das Himmelreich entsteht aus kleinsten Anfängen. Was sagt uns das? Es kann uns motivieren, dass wir als einzelne, im Weltgeschehen eher unbedeutende Personen, wenn wir auf das Wort Gottes achten und wenn wir im Alltag das tun, was Gott von uns will, dass wir genauso wirken können wie dieser Sauerteig. Wenn wir oder ihr nämlich erwartet, sobald wir auftreten, alle Leute bekehren sich und alle kehren um, dann sind wir häufig frustriert. Und dann denken wir, das Reich Gottes wirkt ja gar nicht. Da passiert ja nichts und hören dann irgendwann auf. Aber dass wir hier vor Augen haben, die Wirkweise Gottes im Normalfall ist nicht dieses riesig großartig Auftreten. Das kommt am Ende der Zeiten auch noch. Aber das ist nicht das Normale, wie Gott wirkt. Sondern denken wir gerade an die Person Jesu. Wie ist Gott Mensch geworden? Als kleines Baby. Vollkommen unscheinbar. Ja, das war eben der Sauerteig, ne, der da angefangen hat. Hätte irgendjemand wäre auf die Idee gekommen, dass das die größte Revolution der Weltgeschichte ist? Dass das die Person ist, die die Weltgeschichte am meisten beeinflusst hat, gerade was unsere westliche Welt angeht? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist genau das, was auch für unser Leben gilt. Natürlich, wir sind nicht Jesus, ist es klar. Aber Gott wirkt auch durch uns im Verborgenen. Gott hat nicht unbedingt das erwählt, was groß ist von der Welt. Manchmal auch haben die Leute Glück, dass sie auch errettet werden, die da eine große Nummer sind. Aber das meiste, was Gott wirkt, ist durch uns. Und das soll uns ermutigen, dass wir nicht die falsche Erwartung haben und dadurch frustriert werden, sondern Gott wirkt im Verborgenen und du gehörst zu diesem Sauerteig dazu, wenn du Christ bist. Dann das nächste eben, das Reich Gottes wirkt sich weitgehend unbemerkt aus. Das heißt, das ist etwas Innerliches, was wir über lange Zeit ja schon sehen können. Schaut mal heute ins Grundgesetz hinein, der Bundesrepublik Deutschland. Wir können uns beschweren, dass da vieles heute in der Politik ungeistlich geschieht. Aber wenn ihr heute mal vergleicht mit dem Leben der Germanen vor 1500 Jahren, bevor sie Christen geworden sind, dann müssen wir sagen, unsere Kultur ist durch und durch christlich. Also zum Beispiel diese Überzeugung, dass es keine Sklaven mehr gibt, keine Leibeigenen. Jetzt sagen wir, naja, das ist noch gar nicht so lange her. Der Grundgedanke im Germanentum, so um 500, 600, das war noch, hast du einen Sklaven erschlagen, musstest du eine kleine Summe Geld bezahlen, einen Freien, eine viel größere Summe, einen Adligen, dann wurdest du gleich umgebracht. Das haben wir heute nicht mehr, sondern heute sagen wir, ein Mensch gilt wie der andere. Das ist ein christlicher Gedanke, der dahinter steht. Oder diese ganze Aktion der Nächstenliebe, dass wir sagen, Leute werden im Krankenhaus behandelt. Ja, meint ihr, das gab es irgendwo in der Geschichte mal, dass man gesagt hat, aus Nächstenliebe, Solidarität, was weiß ich, das ist alles eigentlich aus dem Gedanken Jesu, wir sollen füreinander sorgen. Alle Krankenhäuser, die wir heute haben, sind eigentlich im Mittelalter entstanden aus kirchlichen Initiativen, aus Klöstern und all so etwas. Und hier merken wir, dass das, was unmerklich angefangen hat, heute ein Stück weit die Gesellschaft durchsäuert hat und viele Leute christliche Maßstäbe vertreten und sie wissen nicht mal, dass es christliche sind. Viele Leute christliche Sprichworte benutzen. Das ist ja wie zu von Pontius zu Pilatus zu gehen. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst nach. Und die Leute wissen häufig nicht mal, dass es aus der Bibel ist. Das heißt, christliche Überzeugungen, christliche Vorstellungen sind ganz tief im Bewusstsein von Menschen drin und die Menschen wissen nicht mal ganz genau, woher es kommt. Klar, wir sehen auch eine gewisse Auflösungserscheinung, das schon, aber ich will heute euren Blick bewusst mal auf diese andere Seite lenken, zu sehen, doch, Gott ist schon da am Wirken. Durch Christen, durch Gemeinden, durch Menschen, auch wenn da manches Mal einige Sachen noch besser laufen könnte, wie wir sie uns gerne wünschen. Ein anderes ist auch, das Himmelreich Gottes wirkt von innen heraus. Nicht, dass es ja deutlich ist, wenn ich es nicht überinterpretiere, es wird innen hineingelegt. Und wenn ich das jetzt mal anwende, nicht auf die Welt, sondern auf unser Leben, dann bedeutet es auch, Veränderung geht in erster Linie von innen aus. Also es nutzt wenig, wenn du sagst, ich mache etwas äußere Kosmetik. Ich lächle jetzt mal ein bisschen mehr fromm, ich stelle mir noch ein paar fromme Bücher ins Haus, das ist alles nicht schlecht. Aber die eigentliche Veränderung, wenn sie das Leben durchdringen soll, dein Leben, muss von innen herauskommen. Was da erneuert werden muss, ist das, was ja Jesus auch sagt, die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, unser Denken, unser Wille, unser Empfinden, der muss verändert werden. Denn wenn wir uns einen äußeren Druck aufbürden, der hält nur so lange, wie ich Angst habe oder so lange, wie der Druck groß genug ist, wie irgendjemand mich überwacht oder mit Strafe droht. Hingegen, wenn mein inneres Empfinden, Fühlen und Denken verändert ist, dann ist der äußere Druck in solchem großen Maße gar nicht mehr nötig. Und deshalb, das, was in erster Linie verändert werden muss, da wo es anfangen muss, das ist in unserem Innern, in unserem Persönlichkeitskern, in unserem Fühlen, Wollen, Denken, Empfinden, Planen. Und dann ist das Äußere kann viel schneller und viel leichter, als wenn es umgekehrt ist wie bei den Pharisäern. Da war das Innere nicht das Entscheidende, sondern betest du so oft, haben wir ja gehabt, nicht? Gibst du so und so viel von deinem Geld weg, gehst du so und so auf Gottesdienst, betest du und so weiter. Nicht? All diese Regeln. Aber das ist das Äußere. Man versucht den Menschen von außen nach innen zu verändern. Hier wird der Mensch von innen nach außen verändert. Und das ist das, was wie Jesus wirkt. Das, was wir auch noch sagen können, das Reich Gottes wächst und wächst. Es kann nichts durch nichts aufgehalten werden. Ich denke, hier nochmal die Zusage, denkt daran, auch wenn ihr manchmal zweifelt, kommt Jesus wirklich wieder, es wächst, das ist das Versprechen, was auch hier drin steht, nichts kann dem schaden und es wird dazu führen, zu diesem Ende, dass einmal dieses Reich Gottes total ausgeweitet ist, dafür all die Menschen, die umkehren, Platz im Reich Gottes bietet. Ich möchte an dieser Stelle Schluss machen. Ich hoffe, es ermutigt euch etwas, diesen Blick zu haben, dass Gott in unserer Welt wirkt und auch in eurem Leben wirkt, dass das, was klein und unscheinbar anfängt, in der Sicht Gottes groß wird, viel verändert. Zum Teil tut es das in der Gegenwart schon, zum Teil bist du Teil des Reiches Gottes und Gott will durch dich wirken. Von innen nach außen, vom Unscheinbaren nach dem, was da ist. Denkt an die Vielfalt, die verschiedenen Vögel, die im Reich Gottes Platz haben. Also wir müssen auch nicht alles normen und nicht alle müssen so sein wie wir. Die Grenzen, die gesetzt sind, die setzt nur Jesus durch den Baum. Nicht? Der Grenze ist der Baum. Aber wir als einzelne Vögel, wir haben nur unser kleines Nestchen, was da drin ist. Wir sollen uns nicht jetzt anmaßen, wir würden über den ganzen Baum bestimmen. Das, was Gott uns sagt, offenbart in der Bibel, das ist klar. Aber alles andere, lasst uns da ein bisschen Bescheidenheit haben und die Vielfalt durchaus auch schätzen. Ich möchte an dieser Stelle noch mit euch beten. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort und vielen Dank auch für dieses Gleichnis vom Senfkorn und von dem Sauerteig. Und ich möchte dich bitten, dass du uns gebrauchst, so wie du das dort verheißen hast, auch da, wo wir in der Welt keine große Bedeutung haben, dass du uns unseren Platz zeigst, wo du uns gebrauchen willst als Sauerteig, unser eigenes Leben zu verändern und auch das Leben anderer Menschen mit zu verändern. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder vor Augen malst, wie du handelst im Alltag, damit wir ermutigt werden können dadurch, dass wir nicht nur unsere Unzulänglichkeit sehen oder die Schwächen der Kirche und Gemeinden heute in unserer Umgebung, sondern dass dein Plan dahinter steht und dass du derjenige bist, der diesen Baum wachsen lässt und nicht wir. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns dann eine gewisse positive, eine gute Toleranz und Vielfältigkeit, also Akzeptanz gibst, dass wir auch bereit sein können, andere zu akzeptieren, die anders sind als wir, die anders denken oder das ausleben, aber die trotzdem sich treu an dich halten. Lass du uns erkennen, wo wirklich die Grenzen sind oder wo wir vielleicht nur von unserer Seite aus welche setzen, aber du gar keine gesetzt hast. Begleite du uns auch an diesem Tag, segne du unsere Gespräche, die wir miteinander haben und auch die Zeit des Urlaubs hier in Brake. Amen.